Am 11. Februar war Internationaler Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft. Und deshalb haben wir für die heutige Folge Dr. Johanna Nelkner eingeladen. Vielleicht kennt ihr sie auch als Bakterienautorin. Die Mikrobiomforscherin schreibt nämlich auch Kinderbücher, zum Beispiel das preisgekrönte Buch Bakterien und so, die leben wo? Ihre Vision, Wissenschaft schon für die Kleinsten zugänglich machen. Und wir Großen lernen auch noch eine Menge dabei. Das Spannende für uns heute. Das alles hat sie im Self-Publishing gemacht, während sie promoviert hat und mit ihrem vierten Kind schwanger war. Wow. Sie sagt selbst, das war eine wilde Zeit für mich und das glauben wir ihr gerne. Denn Mutterschaft und Wissenschaft, das ist nicht immer so gut vereinbar, wie man sich das wünschen würde. Deshalb erzählt Johanna uns heute, wie diese Phase für sie war, welche Hürden sie überwinden musste und immer noch muss und wie das aktuell so läuft mit Forschung und Stillbaby.
Hallo und herzlich willkommen zum Mama für Sorge Podcast, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mamaseins, ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den Frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns.
Hi Johanna, schön, dass du da bist.
Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, wow. Ich habe das damals, also wir kennen uns so ein bisschen durch dein Bakterienbuch und dann habe ich so online verfolgt, ja krass, jetzt promoviert sie auch noch und das Kind, oh Gott, das muss das alles krass anstrengend sein. Wie anstrengend war es denn?
Ja, war schon irgendwie anstrengend, aber ich muss dazu sagen, das Schreiben ist für mich was mir was gibt und ich habe ja den Luxus, das als Hobby machen zu können und nicht als Brotjob. Das heißt, da ist kein Druck dahinter gewesen und wirklich war was mich aufgetankt hat. Ja, und ich glaube, es wäre auch überhaupt nicht möglich gewesen, wäre das nicht in einer Phase entstanden, in der die beiden Kleinen wirklich 19 Uhr geschlafen haben. Dann hat man noch was vom Abend. Und das war eine wunderbare Phase. Ich glaube, die hatte ich seitdem so auch noch nicht wieder. Irgendwer ist immer noch bis 9 Uhr. Also das waren so ein paar glückliche Umstände auch. Ja.
Ja, und war das geplant? Dass das alles so miteinander, also nochmal schwanger und Promotion und Verteidigung und so, dass das so aufeinander fällt oder war es anders gedacht? Also man kann ja alles nur bedingt planen, aber.
Ja, war alles anders gedacht. Also Kind 1 und 2 waren geplant, da hatte ich auch schon die Promotion begonnen. Dadurch sowieso schon ein bisschen länger gebraucht. Das ist ja immer mit lächerlichen 3 Jahren angesetzt, die, glaube ich, niemand jemals geschafft hat. Aber genau, und dann war das in der Elternzeit von Kind 2, dass eben der Große anfing zu fragen, ne, was ich denn beruflich mache. Und dann habe ich einfach gesucht, was es denn für Bücher gibt. Und es gab einfach keins, was das so erklärt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und was es nicht gibt, muss man machen.
Ja.
Also ja, war das eben auch in dieser Elternzeitblase, wo, ja, ich finde, da ist auch immer ganz viel Kreativität und Raum, solche Sachen zu vernetzen da, ne?
Ja.
Ja, doch. Und dass dann aber das so anlief mit dem Crowdfunding, das natürlich auch viel Ressourcen gefressen hat. Und dann, als der Erfolg kam, kam nämlich das ungeplante dritte Kind. Und das war dann einfach, es war eine Achterbahnfahrt, das kann ich sagen. Also ich habe gemerkt so, oh, ich bin schwanger. Und war eigentlich gerade schon dabei, meine Dissertation zusammenzuschreiben und habe dann halt aber Vollgas gegeben, weil ich das dann natürlich gerne vor dem Kind fertig haben wollte. Und ja, da fing es dann wirklich an, stressig zu werden. Da fing es dann auch an, mir nicht gut zu gehen. Und dann kamen eigentlich noch schöne Dinge dazu, wie die beiden Preise, die ich für mein Buch erhalten habe. Das hat mich letztendlich wahrscheinlich auch über die Zeit getragen. Trotzdem war es dann auch so ein Zeitraum, ne, so viel Öffentlichkeit, in der es mir eigentlich gar nicht danach war.
Ja, ich meine, so kurz dann auch so hochschwanger hatten wir vielleicht auch nicht so Lust, dann ständig irgendwo hinzugehen und in die Kamera zu lächeln, ja. Und ich stelle mir, also so eine Promotion, ich habe es nicht gemacht, ich habe mich nicht getraut, ich habe es mal überlegt. Ja, schon sehr, das zieht ja auch viele Kapazitäten, oder? Also wer jetzt nicht Mutter ist, der ist da ja auch vollständig mit beschäftigt. Du sagst jetzt, es war eine zusätzliche Motivation, schneller fertig zu werden. Wird man effektiver dann, wenn man so jonglieren muss?
Ja, ich auf meiner Seite ja, ich habe das auch gut hingekriegt, bin dann aber gegen die Windmühlen des Wissenschaftssystems gerannt, weil dann wurde ein Zweitgutachter benannt. Also mein Erstgutachter hat sich total Mühe gegeben, das super schnell dann auch hinzukriegen. Der wusste ja, wie die Situation ist. Und dann lief das maximal ungünstig mit dem Zweitgutachter, der eigentlich auch informiert war, dass es wegen Schwangerschaft schnell gehen sollte, dann aber irgendwie nicht in die Pötte kam, dann selber noch 4 Wochen wegen Krankheit ausfiel, dann immer noch gesagt hat, er macht's und dann aber doch nicht und dann letztendlich zurückgetreten ist, weil er gesagt hat, er fühlt sich fachlich nicht ganz dafür geeignet. Ja, und dann war das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen, weil dann war ich auch zu kurz vor Geburt. Und wollte dann auch nicht mehr vor der Geburt verteidigen. Es hat mich aber trotzdem sehr belastet, ne, weil das einfach, es ist ein massiver Druck. Man muss da ja vor einer Kommission, bei uns an der Uni sind das 6 Professoren und Professorinnen. Bei mir waren es dann nur Professoren. war auch unglücklich.
Ja.
ja, aber das ist echt nochmal so ein Meilenstein. Und also je nach Uni ist das auch total unterschiedlich. Aber bei uns ist das auch eher so ein, das ist nicht unbedingt wohlwollend. Das ist dann schon, die Verteidigung ist eine Veranstaltung. Da möchte man sich gerne maximal drauf vorbereiten. Wird gepiesackt, wird alles Mögliche nochmal gefragt. Und das dann noch in diese Babyzeit mit reinzutragen, war für mich gar nicht gesund, gar nicht schön. Das war wirklich Mist.
Man ist da ja, glaube ich, also ich zumindest war in den Schwangerschaften oder rund um die Geburt, dann man ist ja auch viel angreifbarer emotional, ne? Also ich meine, das ist so schon schwierig, sich da hinzustellen und sich einmal grillen zu lassen. Ich meine, das gehört ein bisschen dazu, weil das ist der Sinn so einer Verteidigung. Aber wenn man dann sich etwas labiler ist oder sagt emotional offener, dann stelle ich mir das auch nochmal 1000-mal krasser vor. Und der Kopf ist ja halt auch so, man ist ja auch so ein bisschen Schwangerschaftsdemenzmäßig unterwegs, das ist wahrscheinlich echt nicht der beste Zeitpunkt.
Ja, der Selbstwert oder das leitet da alles drunter, dass man sich da auch nicht so selbstbewusst hinstellen kann, wie man es vielleicht sonst könnte. Und hormonell war das dann bei mir auch, ich glaube, es hat alles zusammengespielt. Ich habe dann eine Angststörung entwickelt, die auch wirklich Alltag ganz schön eingeschränkt hat. Also Sachen, die nie für mich ein Problem waren. Ich stand ja auch auf Bühnen vorher und so. Und dann hatte ich plötzlich Schiss vorm Aufzug fahren. Das war total komisch für mich. Mhm. Und ich denke, das kam auch aus dieser Mischung dieser ungünstigen Umstände und dadurch, dass es dem Wissenschaftssystem ziemlich egal ist, ob man Mutter wird oder nicht oder einen da auch nicht drin unterstützt.
Meine naive Hoffnung war ja, oder Vorstellung, dass man da ein bisschen weiter ist und dass man auch, sag ich mal, sich darauf einstellt und sich eigentlich auch freuen müsste, dass Mütter das machen. Also, dass man die Wissenschaft weiblicher macht, die ist es ja oft noch nicht, ja, aus vielen Gründen, unter anderem, weil es eben so schwierig ist, dass man da so ein bisschen entgegenkommt. Aber es klingt jetzt so, als wäre das nicht so gewesen.
Es sind Ansätze da, aber ich finde, das ist bei weitem noch nicht ausreichend. Also auch zu Beginn beim ersten Kind habe ich händeringend versucht, eine Homeoffice-Einigung zu finden, ne, eine offizielle. Und das hat auch nicht geklappt, weil keiner mit diesen Zeitverträgen, das lohnt es sich nicht, ne, für diesen wissenschaftlichen Mittelbau, da kämpft keiner für, weil das interessiert alle selber nur so ein paar Jahre und dann ist man eh woanders. Das war ziemlich bitter. Ich durfte dann Homeoffice so 2-3 Tage die Woche immer machen, aber halt inoffiziell, so auf mein Risiko. Und das hätte ich mir anders gewünscht und ich war dann auch ein bisschen verbittert, muss ich zugeben, als es dann mit Corona plötzlich mit Leichtigkeit für alle ging.
Ja, da aber haben wir alle gelernt, dass es vielleicht gar nicht so schwer gewesen wäre, den Müttern ein Stück zu entgegenzukommen, weil dann ging plötzlich, wenn sie mussten, ging es doch, ne?
Ja. Ja, und ich hoffe auch, also oder finde das was Positives, was man aus der ganzen Zeit mitgenommen hat, ne, dass es natürlich jetzt geht.
Mhm. Und jetzt bist du ja promoviert, das liegt schon ein bisschen zurück, du hast es schon länger geschafft und du arbeitest jetzt weiter in der Wissenschaft, oder? Wie? Und das auch mit Stillbaby, wenn ich das richtig sehe. Ich sehe dich manchmal auf Instagram so, jetzt muss ich abpumpen, ich habe hier ein Zeitfenster. Wie funktioniert das denn?
Ja, auch dadurch, dass ich flexibel arbeiten kann. Ich still meistens morgens zu Hause noch und gehe dann los und gehe dann nachmittags zum Stillen wieder zurück und setze mich dann halt jeweils davor und danach noch an den Rechner. Also es ist schon anstrengend. Beim ersten Kind damals hat mir mein Mann den Kleinen immer an die Uni gebracht zum Stillen. Das geht jetzt halt mit 4 Kindern auch nicht mehr. Also wir haben es geguckt, dass es von den Randzeiten, ne, eher möglichst kurze Zeit ohne mich ist und ich trotzdem aber meiner Arbeit noch gerecht werden kann.
Und gibt es mehrere bei dir jetzt im Fachbereich, mehrere Frauenmütter, die das so machen, oder bist du da die Einzige?
Also es gibt mehrere Mütter, ja. Und das Verständnis ist auf jeden Fall da. Aber jetzt gibt es gerade keine andere, die stillt, nee.
Aber ich habe es ja schon mal angesprochen, es ist ja wie in allen anderen Berufen auch, aber es ist ja so wichtig, dass Mütter in der Wissenschaft sind. Jetzt machst du ja auch so einen, finde ich, so einen tollen Spagat, der zeigt, was das auch, warum das unter anderem auch so wichtig ist, weil du ja Wissenschaftskommunikation betreibst, auch für Kinder, und weil du den anderen Blick hast, den jetzt vielleicht, also es ist, ist ein bisschen pauschal, aber den jetzt vielleicht ein älterer Mann, der Wissenschaft betreibt, der denkt jetzt vielleicht nicht dran, wie kann ich das 3-4-Jährigen noch kommunizieren. Ne? Warum würdest du, wenn wir jetzt mal gucken, wegen dem Internationalen Tag der Frauen in der Wissenschaft, warum ist es aus deiner Sicht wichtig, dass Frauen und Mütter da präsenter sind oder bessere Chancen bekommen?
Ja, weil wir eben auch da mit einem, ich würde sagen, viel weiteren Blick rangehen und da Querverbindungen ziehen können, die man nicht ziehen kann, wenn man nicht diese mehrfachen Rollen inne hat. Ne? Man denkt irgendwie viel mehr, auch finde ich, in Richtung nachhaltiger Zukunft. Mhm. Das sehe ich als so einen geteilten Wert von allen Müttern oder Eltern. Mhm. Ja, doch. Und die Wichtigkeit, das Ganze auch, ich finde es so blöd, wenn man sagt, runterbrechen. Ne? Ich mag immer eher so auf Augenhöhe übersetzen. Weil gerade für Kinder sind diese Zukunftsthemen ja maximal relevant. Und warum sollten wir die nicht mitdenken, wenn wir Wissenschaft machen?
Jetzt würde ich noch nachfragen, wenn es okay ist für dich. Weil also ich hatte auch eine Angststörung, als ich meine Kinder bekommen habe, vor allem nach der zweiten Geburt, das war so eine Mischung aus Angststörung und Wochenbettdepression. Hast du dir Hilfe geholt und hast du Hilfe bekommen in der Zeit? Weil das ist was unsere Hörerinnen immer sehr interessiert, weil das viele betrifft. Hm.
Ja, es war ein steiniger Weg. Ich habe, ich musste aus finanziellen Gründen schnell wieder arbeiten. Und bin da aber vor eine Wand gelaufen. Also das waren irgendwie 2-3 Tage, die ich es versucht habe. Und das ging so richtig gar nicht. Und dann habe ich mich informiert. Und eigentlich sollte das Mutterschutzgesetz abdecken. Also manche kennen ja dieses Beschäftigungsverbot, was man in der Schwangerschaft kriegen kann, wenn es einem nicht gut geht. Und das hätte eigentlich auch für mich greifen müssen, weil ich hatte auch eine Wochenbettdepression und dann diese Angststörung, die da aber noch nicht diagnostiziert war. Aber eigentlich hätte das so greifen müssen. Und dann war das aber ein Problem mit den Ärzten. Das hat keiner bislang gemacht und dann wollten die das auch alle nicht machen. Auch wenn die sich hätten gegenseitig stützen können und alle, ne, von dem, wie es mir herging, alle gesagt haben, ja, ne, so arbeiten können sie nicht. Und krankschreiben war dann kein Problem. Aber das Beschäftigungsverbot habe ich nicht gekriegt. Das hat für mich natürlich dann auch massive finanzielle Auswirkungen gehabt, ne, Krankengeld etc. Das ist was ich auch immer noch übel nehme und mir auch vorgenommen habe, wenn irgendwann die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, ist das ein Thema, das ich auch noch mal irgendwie anpieksen will für alle, die nach mir kommen, weil das war nicht schön. Ich habe versucht, mich da für mich einzusetzen. Ich habe Hilfe bekommen, aber eben nicht so, wie es mir wirklich gut getan hätte und wie es eigentlich vom Mutterschutzgesetz her auch vorgesehen ist.
Ja, schaut, das ist spannend. Ich beschäftige mich so lange schon mit dem Thema und dass das mit dem Mutterschutzgesetz, dass es da eigentlich Möglichkeiten gäbe, das war mir ja auch nicht klar. Jetzt ist heute Michelle nicht da, die kennt sich da noch juristisch immer besser aus, aber sitzt natürlich in Österreich, da ist auch immer noch mal alles anders, aber das muss ich mir auch noch mal merken, weil das war mir auch nicht klar. Also ich war halt einfach sowieso in Mutterschutz und dann Elternzeit für 2 Jahre. Deswegen war das bei mir halt nicht so relevant. Aber das ist jetzt natürlich die Luxussituation, dass man so lange Elternzeit machen kann. Und deswegen konnte ich da, also es ist trotzdem schwierig, weil man ja ein Säugling hat und alles. Aber wenn man dann halt noch die Arbeit im Hintergrund hat und das auch noch stemmen muss und sich dann für sich selbst einsetzen zu müssen und da juristisch oder bei der Kasse, das ist ja, also wir sprechen das so oft, dass es so schwer ist, wenn es einem schlecht geht, dann auch noch sich auf die Hinterbeine zu stellen und sagen, ja, aber jetzt hört mal. Und finde ich schön, ja, dass du sagst, irgendwann nehme ich das noch in Angriff. So war es bei mir auch, dass ich gesagt habe, irgendwann, wenn es mir besser geht, und es ging dann, es geht ja immer besser in der Regel, setze ich mich für das Thema ein und gucke, was da machbar ist und helfe jetzt auch anderen Frauen immer wieder, weil das so, ja, trotz allem, ich meine, wir reden hier immer viel drüber und versuchen Tabus zu brechen, deswegen bin ich in der Bubble, wo ich mir denke, ach, das wissen doch alle, auch um mich rum, weil ich halt drüber spreche, also meine Freundinnen, ja, aber es ist trotzdem noch ganz viele, die wissen nicht, dass es ja das gibt und was es da für Möglichkeiten,
ja,
gibt.
Das hat ja auch Dimensionen und dann geht man Wege, die noch nicht so ausgetreten sind. Ich bin bei uns die Hauptverdienende, mhm, und das Elterngeld ist halt einfach gedeckelt, so dass es für mich einfach finanziell überhaupt nicht möglich war, Elternzeit zu nehmen, weil uns dann einfach viel zu viel Geld gefehlt hätte. Mhm. Das ist auch einfach noch eine Lücke, ne? Das sollte nicht gedeckelt sein, weil so klar, so ist es für eine Frau überhaupt nicht sinnvoll, die Hauptverdienende zu sein, wenn sie gleichzeitig Mutter werden möchte.
Ja, da, das ist halt die klassischen Rollen werden da sehr zementiert durch solche, ne, weil bei mir, bei uns war es auch ganz klassisch, mein Mann ist der Hauptverdiener, und dann war das überhaupt keine Frage. Also jetzt im Nachhinein, wir haben erst letztens drüber wieder gesprochen, das wäre irgendwie cool auch anders gewesen, aber das stand nicht zur Option. Ja. Und wenn man dann aber, wenn man diejenige ist oder derjenige, der, ja, das betrifft jetzt Mütter in der Regel, wenn man diejenige ist, die Hauptverdienerin ist und dann muss und dann wird es schwierig und dann weiß keiner, wie läuft sowas eigentlich, ist es halt nochmal doppelt anstrengend.
Mhm. Ja, aber weil du gefragt hattest, ob ich Hilfe bekommen habe, also ich habe es lange ohne alles versucht, ich wollte auch überhaupt keine Medikamente nehmen, war da recht stur und ich weiß nicht, eine Ärztin, die war auch immer sehr erpicht drauf, dass ich doch das Stillen aufhöre, was ich auch nicht gut fand und meine Hebamme zum Glück auch total blöd fand, weil einer Frau mit Wochenbettdepression empfehlen, das Stillen aufzuhören, wodurch man doch noch gute Hormone, ja, und alles abkriegt. Das ist Wahnsinn. Aber es gibt dann, hier in Bielefeld gibt es das zumindest schon, so eine stationsäquivalente Behandlung. Das ist ähnlich zu einer stationären Aufnahme, nur dass man zu Hause bleiben kann. Also es kommt täglich jemand vorbei, man hat psychologische Beratung und das war wirklich, wirklich toll, weil ich einfach, ne, zu Hause sein konnte, da aber gut aufgefangen war. Und das war wirklich was mich dann wieder zurückgeholt hat. Ich habe in dem Rahmen dann auch so eine, ja, medizinische Belastungserprobung gemacht und dann eine Wiedereingliederung und das hat wirklich stabilisiert. Also ich hoffe, das gibt es irgendwann in allen Städten. Es ist gerade für Mütter wirklich Gold wert, wenn man in so einer Krisensituation dann nicht auch noch stationär irgendwo aufgenommen werden muss, weil das war für mich auch, ich wollte meine anderen Kinder ja auch nicht irgendwie dann alleine lassen, selbst wenn man vielleicht hier und da das Kind mitnehmen könnte, war das für mich keine Option, stationär irgendwo hinzugehen.
Also das ist auch echt cool, das kannte ich so auch nicht. Ich war teilstationär damals, das heißt, ich bin da morgens hin und am Nachmittag wieder nach Hause. Und der Große war da in der Betreuung und ich habe den dann von der Betreuung mitgenommen. Das heißt, er hat gar nicht so mitbekommen, der war auch viel zu klein, um das richtig zu checken, aber für mich war das so eine Entlastung zu wissen, für ihn ändert sich eigentlich gar nichts. Und ich, also eigentlich hätte ich da ein bisschen länger bleiben müssen, ich habe da ein bisschen verhandelt, dass ich halt gesagt, ich habe noch einen 3-Jährigen daheim, ich musste so. Und das war für mich auch schon eine Entlastung, da angebunden zu sein, aber dann zu Hause, auch wenn es manchmal anstrengend ist, doch den Alltag zu haben mit dem anderen, mit dem zweiten Kind noch. Und es gibt solche Möglichkeiten. Das Problem ist, wenn wir drüber sprechen, es gibt halt zu wenig für alle, die betroffen sind. Also die Plätze sind halt wahnsinnig begrenzt. Klar, das ist natürlich auch ein personeller Aufwand, finanzieller Aufwand. Aber es gibt in großen Städten, muss man natürlich auch sagen, so eine Anbindung meistens.
Aber man darf es auch nie als Hinderungsgrund sehen. Ne? Wenn man schon immer hört, finde ich, es gibt so wenig Plätze, ja, dann traut man sich's überhaupt nicht. Und die haben mich da auch beim Aufnahmegespräch total zu ermutigt, dass sie eben es genau für die Situation geschaffen ist und man sich immer melden soll. Und das ging auch total schnell, bis ich dann einen Platz gekriegt habe.
Also bei mir ging es dann auch gut und ich habe auch mittlerweile schon mehreren Frauen das auch empfohlen und dahin weitervermittelt. Ja. Der Moment ist furchtbar, aber dann, wenn einem geholfen wird, ist gut.
Ja, es ist einfach ne, stabilisierend und Hilfe annehmen ist eine Stärke, keine Schwäche. Das waren alles Dinge, die ich dann lernen durfte und die ich auch weitertragen möchte, ja.
Jetzt abgesehen davon, weil das ja nochmal ein Sonderfall ist, was würdest du denn Frauen, Müttern oder Frauen, die bald Mütter werden wollen und in die Wissenschaft gehen wollen, in der Wissenschaft bleiben wollen, vielleicht promovieren wollen, was würdest du denn so an Ratschlägen und Erfahrungen denen gern mitgeben? Weil das ist ja das, was wir heute auch so ein bisschen machen wollen, da ermutigen, es zu probieren. Genau, was sind deine Ratschläge?
Ja, Wege finden sich immer. Und was ich mitgenommen habe, ist auch offener mit meinen Vorgesetzten zu kommunizieren, dass man doch auch mehr auf Verständnis stoßen kann, als man denkt. Und aber auch solche Moderationshilfen in Anspruch zu nehmen. Also es gab es bei uns im Institut dann von der Gleichstellungsbeauftragten, die dann auch moderierend unterstützen konnte bei solchen Gesprächen. Das ist einfach auch Gold wert. Ansonsten, ja, wenn man einen Kinderwunsch hat und in der Wissenschaft ist, einfach machen. Ich würde nicht auf einen perfekten Moment warten, weil viele warten halt, ne, bis sie irgendwie die Doktorarbeit hinter sich haben, ist so der Standard. Also ich wurde mit 28 mit dem ersten Kind schwanger und habe mich gefühlt wie eine Teenie-Schwangere. Das war parallel, war eine Kollegin schwanger, die war halt 10 Jahre älter, 38 mit ersten Kind. Und das war so normal. Und wir hatten aber auch ganz andere Themen. Ne? Sie hat Zwillinge bekommen und sich passend zum Zwillingskinderwagen ein neues Auto gekauft, damit der Kinderwagen reinpasst. Und ich habe halt als Studentin alles gebraucht, habe einen Kinderwagen irgendwo für 20 Euro aus dritter Hand. Das waren ganz andere Welten noch. Trotzdem war es letztendlich genau richtig so, ne, da mit meinen Kindern reinzuwachsen und karrieretechnisch, das kann man halt nicht vorhersagen, wann es wie richtig ist, aber man kann immer das Beste draus machen.
Ja, ich erinnere mich dunkel, dass in meiner Studienzeit ganz viele gesagt haben, das ist der beste Zeitpunkt zum Kinderkriegen und ich so, was? Aber ich meine, der beste Zeitpunkt, wann ist der schon, ne? Also auch in anderen Berufen, also auch wenn ich nicht in die Wissenschaft gehe, jetzt im Nachhinein war es für mich so ganz gut. Ich glaube, mit Anfang, Mitte 20 habe ich da noch nicht dran gedacht. Der Wissenschaftsbetrieb ist ja immer, finde ich, nochmal ein bisschen anders und er ist ja auch finanziell oft prekär, ne? Also das war unter anderem Grund, warum ich mich gegen eine Promotion entschieden habe, weil ich nicht wusste, wie ich das finanzieren soll. In der Germanistik, sag ich mal, waren so, musst du dich halt selbst finanzieren und das habe ich mir tatsächlich nicht zugetraut, irgendwie meinen ganzen Lebensunterhalt zu verdienen und nebenbei zu promovieren und dann auch muss ja auch irgendwie unterrichten und so. Bin ich auch jetzt, viele Jahre später, denke ich, ja, war vielleicht eine gute Entscheidung, weil ich glaube, das hätte meine Belastungsgrenzen wirklich weit gesprengt. So. Also das ist ja nochmal so eine schwierige Situation. Ja,
ja, gerade immer diese, projektfinanzierten Verträge, die dann maximal eine Laufzeit von 3 Jahren haben, das war schon auch immer spannend und manchmal auch mit Missgunst, als ich dann zum Beispiel den Mutterschutz hatte ich auf die Projektzeit obendrauf bekommen. Das kam irgendwie gar nicht gut an. Musste ich mir dann auch irgendwie von der Sekretärin vom Institut anhören, dass das ja ein bisschen ungerecht wäre und dass das jetzt fürs Institut irgendwie kacke ist, weil die aus Hausgeldern bezahlen müssen, weil das in Projektgeldern auch nicht vorgesehen ist, dass eine Frau schwanger wird und die Mutterschutzzeit obendrauf noch gezahlt werden muss. Da kann an manchen Stellen echt noch nachgebessert werden. Und das macht natürlich auch viel mit einem, es frisst ganz viel gedankliche Kapazität, wenn man weiß, okay, mein Vertrag endet jetzt in einem Jahr und man hat vielleicht eine mündliche Zusage, wahrscheinlich geht's weiter, aber schriftlich geben mag es einem dann auch keiner, wenn man dann Verantwortung für Kinder hat. Also gerade ich habe auch einfach ein hohes Sicherheitsbedürfnis, ne? Das zermürbt dann schon. Ja.
Ja, und wenn man sich dann immer noch lästig fühlt, also wenn man dann noch vorgeworfen kriegt, ne, so, warum machst du das dann so? Ja, also das stelle ich mir auch nicht schön vor, wenn man sich halt dann rechtfertigen muss ständig für seine Entscheidungen.
Na.
Und wie ist es im Schreibprozess? Also ich kenne es jetzt halt vom Bücherschreiben. Mal 5 Minuten am Stück ist ja manchmal schwierig. Wie und wo hast du geschrieben daheim? Wie hast du die Ruhe bekommen? Also bei dir ist es sicher sehr viel Laborforschung auch gewesen, aber trotzdem muss das Ding ja am Ende auch geschrieben werden.
Ja, also dadurch, dass es auch eine Qualifikationsstelle war, konnte ich das auch in meiner Arbeitszeit immer machen, die Dissertation schreiben. Das ging eigentlich gut. Ja, mit voller Konzentration und auch im Homeoffice. Mein Mann hat mir einfach immer gut den Rücken freigehalten. Und Kinderbuch schreiben, wie ich schon erwähnt hatte, war das halt einfach diese goldene Phase, wo die früh geschlafen haben und ist auch total romantisch verklärt in meiner Erinnerung, wie ich hier im Wintergarten bei untergehender Sonne einfach saß und noch ganz viel schreiben konnte, die Ideen nur so geflossen sind.
Ja, ist aber auch eine Leistung, dann nicht mit einzuschlafen um 19 Uhr. Also ich kann mich schon an Abend erinnern, dass die Kinder so bald ins Bett sind, dass sie mich einfach mit umgefallen, als sie noch so klein waren.
Nee, das war wirklich eine gute Phase und die Idee gleichzeitig so drängend, dieses Bakterienbilderbuch schreiben zu müssen, das wollte unbedingt in die Welt raus, das hat sich irgendwie getragen. Und jetzt schreibe ich ja weiterhin Kinderbücher, inzwischen auch für Verlage. Yay. Und da habe ich auch ganz viel Elternzeit genutzt und ansonsten auch, ja, weil ich dadurch auftank, nutze ich da meine Me-Time gerne für.
Jo. Dann sag doch nochmal allen, wie heißt dein Buch? Oder darfst du über das Neue darfst du wahrscheinlich noch nichts sagen, oder?
Darf man schon? Nee, leider noch nicht.
Ja, ich war schon so und ich dachte, vielleicht kriege ich jetzt Special Infos. Aber wie heißt dein Buch? Wo kriegt man es? Was erwartet Eltern und Kinder, wenn sie das lesen?
Ja, also mein Buch heißt Bakterien und so, die leben wo? Und kriegen tut man es überall im Buchhandel. Ich freue mich immer besonders, wenn man es bei seinem Buchdealer des Vertrauens in einer kleinen, schönen Buchhandlung nebenan kauft. Und ja, es geht um Bakterien. Es ist also ein Kindersachbuch und führt ein in die Welt der Bakterien, wo es sie überall gibt, wo sie, ja, wie groß sie sind, in welcher Zahl sie vorkommen, aber auch in welchen Lebensräumen, was sie uns in der Zukunft vielleicht auch alles so helfen können, was sie jetzt schon helfen und wie wir in der Forschung rangehen, um zu erforschen, wobei sie uns helfen können.
Ja, bei uns war das ganz cool, das Buch so in der Corona-Zeit dann, weil unser Großer dann schon sehr vorsichtig war, weil Viren und Bakterien, die sind ja, also es war ja dann so ein alles gefährlich, ja, also egal man versucht hat, das zu relativieren, das war eine schwierige Zeit, wenn die Kinder schon ein bisschen mehr gecheckt haben und da lernt man eben auch, dass es halt nicht immer nur die bösen Bakterien sind, die uns jetzt gerade hier im Januar, Februar so quälen, sondern das, was die auch alles können. Und das ist ja das, was ich finde, ich wichtig ist, was oft Erwachsene auch nicht wissen. Ich habe auch neue Bakterien kennengelernt und was die so tun und kann das Buch sehr empfehlen. Bei uns wird es immer gerne gelesen.
Danke. Ja, es war mir auch wichtig, dass es auch bei Bakterien oft drauf ankommt, ob sie am richtigen Ort sind, ne? Weil klar, nach Toilette Hände waschen ist wichtig, weil die Bakterien, die im Darm vielleicht gut sind, die haben im Auge aber nichts verloren, machen da Entzündungen. Und ich finde, ja, das dürfen Kinder ruhig auch schon lernen und so viel Komplexität darf man zutrauen.
Ja. Gut, dann danke ich dir sehr für deine Offenheit, für deine Zeit heute, für dein Mutmachen anderen Frauen und Müttern, dass es anstrengend sein kann, dass es aber wert ist und dass es möglich ist und ja, dass es sich lohnt, ein bisschen für die Möglichkeit zu kämpfen und das alles umzusetzen.
Danke. Ich danke dir auch für den Raum und deine Offenheit und
Dankeschön.
Mich wohlfühlen lassen hier.
Ciao.
Ciao.